herzlich willkommen in der Erlebelodge, der neue Treffpunkt für Reisende. Heute sind wir hier wieder zusammen, aber auch in Doppelrolle, denn unser lieber Yannick hat natürlich auch schon sehr viel gesehen und möchte euch heute eines seiner Lieblingsländer näher bringen. Ich war noch nicht da. Wie sagt man? Kiaora?
Kiaora.
Kiaora. Wohin geht's?
Es geht heute nach Neuseeland und zwar ziemlich weiter weg von Deutschland kommen wir nicht. Glaube ich, mindestens mal 25 Stunden Flug.
Boah, also das ist eine Anreise.
Ist schon ein bisschen weg, aber es lohnt sich. So ja? Viel kann ich schon mal vorweg sagen. Ja, hatte das große Glück schon, ich glaube, 4-mal in meinem Leben da gewesen zu sein. Mhm. Manche schaffen es einmal und sind damit schon, haben damit ihren Lebensraum erfüllt. Und ja, ich weiß, dass das sehr, sehr bedeutsam ist und auch nicht natürlich und nicht normal sein sollte.
Selbstverständlich ist.
Selbstverständlich, dass das was
ist. Steht noch ganz weit oben auf meiner Bucketlist.
Vollkommen zu Recht, ja.
Also?
Ja, starten wir rein.
Starten wir rein. Let's go.
Gut. Wie kam ich zu Neuseeland? Fangen wir vielleicht damit an. Ich bin nach dem Abi, hatte ich den unbedingten Willen, mal ins Ausland zu gehen. Und damals, 12 Jahre her mittlerweile, waren fast alle auf dem Trip, wir gehen nach Australien. Und ich habe gedacht, wenn alle da sind, dann muss ich nicht unbedingt auch noch dahin.
Dann will ich was anderes machen.
Und da lag Neuseeland nicht nur geografisch, sondern auch im Kopf relativ nah. Mhm. Aber am Anfang machst du, wenn du das erste Mal auf Reisen bist, ich war damals halt, wenn überhaupt, mal in Holland oder mal in Belgien, also noch nie wirklich was von der Welt gesehen. Dementsprechend macht man natürlich relativ viele Anfängerfehler am Reisen. Ich habe ein bisschen Work and Travel da gemacht und haben uns da ein bisschen mit dem Budget verhoben, muss man so sagen. Aber das Land und die Reiseerfahrung hat mich auf jeden Fall so überwältigt, dass ich direkt gesagt habe, ich muss da nochmal hin. Mhm. Und dann noch mit Geld, muss man so sagen.
Mit Erwachsenengeld.
Mit Erwachsenengeld. Und es hat dann, ich glaube, 8 Jahre gedauert, bis ich dann die Möglichkeit wieder hatte, um hinzugehen, ein bisschen kombiniert mit Work and Travel in Australien, um da halt auch ein bisschen die Reise zu finanzieren. Timer ist aus, ist nicht schlimm. Und dann, ja, war es im März 2022 mal wieder soweit. Oder dann soweit. Und dann hatte ich 80 Tage Zeit. Boah. Einen Mietwagen und ein Zelt. Und hatte felsenfest vor, beziehungsweise wir, bin mit meiner Freundin gereist, möglichst naturnah und natürlich auch viel in der Natur, was gerade in Neuseeland ein Mekka ist, also ein sogenanntes Wandermekka.
Darum geht's ja auch viel, ne?
Darum geht's viel. Genau, und ja, hatte dann 80 Tage Zeit, dieses fantastische Land zu entdecken. Als ich dann wieder zurückkam, kam ich wieder zurück zu Erlebe und hatte dann letztes Jahr die nächste große Chance, indem ich dann für Erlebe einmal, ich glaube 6 Wochen waren es,
in
Neuseeland, genau, also 4 Wochen waren es Dienstreise, inklusive privaten Urlaub und dann noch mein sogenannter FAM-Trip mit Tourism New Zealand, waren es insgesamt 6 Wochen, dann noch mehr in Neuseeland, halt nochmal auf einer ganz anderen Ebene, auf einem ganz anderen Level das Land entdeckt. Und ich glaube, heute werde ich ein bisschen die jeweiligen Varianten der Reise miteinander ein bisschen so in Verhältnis setzen, weil Zelt, Camping, Natur ist natürlich was ganz anderes als in festen Unterkünften mit bisschen höherwertigerem Komfort. Mhm. Aber in beiden Fällen erlebt man das Land auf eine ganz, ganz spannende und intensive Art und Weise. Und ich denke, da werde ich heute vielleicht ein bisschen was zu erzählen können.
Ja, also wenn man eine Frage zu Neuseeland hat, dann kann man sie dir stellen. Ich habe ganz viele Fragen zu Neuseeland. Mhm. Wie gesagt, das steht nur auf meiner Bucketlist, aber ich weiß natürlich auch, Natur steht ganz oben. Eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, das erste Mal, als ich über Neuseeland nachgedacht habe, war mir gar nicht bewusst, dass es aus 2 Inseln besteht.
Richtig.
Das Land.
Ja.
Wir haben die Nord- und die Südinsel.
So ist es. Wenn man ganz genau, sogar noch Stewart Island im Süden der Südinsel.
Ganz im Süden noch der Zipfel.
Ja, sozusagen.
Verbunden durch Fähre am besten.
Ist die komfortabelste Variante, genau. Also diese sogenannte Cook Strait, die die beiden Inseln trennt.
Mhm.
Da gibt es eine sehr regelmäßige und kommerzielle Fährverbindung zwischen Wellington, der Hauptstadt auf der Nordinsel, südlich der Nordinsel, und Picton, dem nördlichen Zipfel der Südinsel. Die Fährfahrt dauert ungefähr 3 Stunden.
Mhm. Doch dann aber auch, ja. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay.
Ja, das liegt aber daran, dass ich möchte fast sagen, fast die Hälfte der Fahrzeit durch die sogenannten Marlborough Sounds, den so, ja, so eine Art Fjord, wenn man so will, im Norden der Südinsel durchquert und da das Schiff natürlich nicht so schnell fahren kann, weil es halt nicht so tief ist.
Okay.
Was aber wiederum eine Art Scenic Route oder Scenic Drive gleichkommt, denn das ist schon quasi Panoramafahrt durch diese Malbosons, was unfassbar schön ist, durch diese bewaldeten Hügel auf einem sehr stillen Gewässer da durchzuqueren und dann einfach zu gucken und dann schon den ersten, entweder ein schönes Farewell zu bekommen von der Südinsel oder ein wunderschönes Welcome oder G'day, wie man in Down Under sagt. Und dann weiß man direkt, wo man dran ist. Deswegen allein die Fährfahrt ist schon ein Erlebnis wert.
Ich wollte gerade sagen, da passt ziemlich gut. Der Weg ist das Ziel definitiv da, ne?
Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt.
Das ist immer so ein Standardsatz, den man irgendwie sagt. Aber ich glaube, gerade in so Ländern, wo Roadtrips in jeglicher Form ganz vorne anstehen, ist das, glaube ich.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich meine, ich war schon ein paar Ländern, aber ich glaube, in weniger Ländern ist dieses Zitat zutreffend als in Neuseeland, weil ja, ein Roadtrip hat natürlich Ziel und hat natürlich Station, aber gerade in Neuseeland ist vor allem auf der Südinsel, aber auch auf der Nordinsel wirklich die Fahrt, sei es auf einer sogenannten Bundesstraße oder durch irgendwelche Verbindungsstraßen, echt schon das Highlight, weil du siehst die Natur, du siehst, seien es die grünen Hügel, seien es die Küste, seien es irgendwelche Bergketten, die sich da entlang ziehen. Und es gibt, und das ist auch das Coole, als Reisender sehr, sehr viele von sogenannten Wegweisern oder Hinweisschildern, die auch auf Lookouts, auf Shortwalks oder auf eben Highlights hinweisen, wo man sagen kann, okay, ich mache eine kleine Detour von, die sagen teilweise auch so die Zeit, wie viel die extra Fahrt kostet, und erlebt nochmal was auf dem Weg. Und das ist halt auch, weswegen wir, also in der Planung auch immer sagen, wenn Google sagt, 3 Stunden, plan ruhig 4 Stunden ein, weil auf dem Weg einfach so viel zu erleben gibt, dass man auch einfach mal die Möglichkeit hat zu stoppen und zu sagen, ich gucke es mir an.
Die spontanen Stops da noch mitzunehmen, ne?
Genau.
Weil man dann erst nochmal so sieht, boah, hier will ich auch nochmal anhalten. Jetzt hattest du das Glück, einmal 80 Tage, einmal 6 Wochen, noch länger, wie auch immer, schon da gewesen zu sein und reisen zu können. So viel Zeit hat jetzt ja nicht jeder.
Leider nicht, nein.
Man weiß schon, also, dass man sich ein bisschen Zeit einplanen sollte, wenn man natürlich so weit runterfliegt. Du hast gerade gesagt, 25 Stunden ist allein irgendwie die Anreise. Wenn man vielleicht noch einen Stopp einlegen möchte, kann man das natürlich auch machen. Und was würdest du denn so sagen, ich sag mal so, 3 Wochen.
Ja.
3 Wochen bis 4 Wochen habe ich Zeit. Nordinsel, Südinsel, entscheide ich mich für eine?
Ja, also 3 Wochen ist das absolute Minimum, was ich empfehlen würde, weil der Flug muss ja auch lohnen und der kostet halt auch mittlerweile extrem viel Geld im Verhältnis. Wie gesagt, es lohnt sich halt total, weil es...
Das schneiden wir raus.
In der Regel once a lifetime ist. Aber ja, mit 3 Wochen hast du auf jeden Fall das Minimum an Zeit, um zumindest mal beide Inseln zu entdecken und zu erleben. Es kommt ein bisschen darauf an, was du für einen Anspruch an das Erlebnis hast. Also wenn du natürlich viel wandern willst, hast du andere Prioritäten, als wenn du einen Mix willst, weil natürlich Neuseeland aufgrund der Maori-Kultur auch sehr kulturell geprägt ist. Es gibt genügend Leute, die das erleben wollen. Da gibt es gerade auf der Nordinsel Angebote noch und nöcher. Und naja, es kommt ein bisschen darauf an, wo du deinen Fokus drauf legen möchtest. Und dementsprechend würde man die Reise dann entsprechend noch partizipieren oder planen.
Genau, und ich glaube, dafür sind unsere Bausteine dann ja auch echt gut, ne?
100%ig.
Da schauen kann. Ich habe da so und so viel Zeit und viele von unseren Neuseeland-Reisespezialisten waren ja schon sehr lange in Neuseeland.
So ist das.
Und kennen's.
Das war der Werbeblock.
Der ist auch wichtig.
Der ist sehr wichtig. Gut, steigen wir ein. Also.
Halt, stopp, ich habe noch eine Frage.
Gerne.
Du hast gerade die Maori-Kultur angesprochen. Mhm. Ich sehe da was an deinem Arm.
Jo. Das ist ein, ich muss überlegen, ob es richtig ausspricht. Tamoko oder Temoko.
Mhm.
Ist quasi die Tattoo-Kunst der polynesischen Kultur. Also es sind sehr viele verschiedene Einflüsse auch von hawaiianischen, polynesischen Strukturen und Modellen und wie sagt man? Fehlt das Wort? Anyway.
Was?
Diese Pattern.
Muster.
Muster. Es gibt 2 Varianten. Einmal die für Maori. Die dürfen auch nur für Maori gestaltet und tätowiert werden. Und es gibt diese weiße Variante oder die Nicht-Maori-Variante, die dürfen die dann auch entsprechend anderen Nicht-Maori stechen.
Das wusste ich nicht, ja.
Ja, und das ist kein Schema F, das hat der Tattoo-Künstler so frei auf den Arm gemalt. Das allein ist schon das Tattoo wert, aber natürlich ist auch eine gewisse individuelle Geschichte dazu, dass die Pattern haben oder das Muster hat jeweils eine eigene Bedeutung, die vorher im Gespräch erforscht wird, in welche Richtung das Tattoo gehen soll und macht halt jedes Tattoo maximal individuell und ist natürlich nochmal eine super, super Geschichte und top und sieht halt aus meiner Sicht gut aus.
Guck mal, jetzt kennen wir uns schon so lange und das wusste ich nicht.
Ja, auch mal neue Sachen lernen.
Ja, besonderes Tattoo.
Auf jeden Fall. Land. Auf jeden Fall. Schön zusammengefasst.
Ja. Ne? So, geh mal rein.
Gut.
Frage. Wenn ich an Neuseeland denke, boah, denke ich an so eine Van-Tour, denke ich an eine Camper-Tour, dann denke ich mir, es gibt aber auch so viele coole Hotels, kleine Hotels. Ja. Was mache ich am besten? Was hast du schon gemacht? Was würdest du empfehlen? Macht die Mischung?
Ich tue mich wirklich schwer damit, eine klare Empfehlung zu treffen, weil beide Varianten haben massive Vorteile. Fangen wir mit der Unterkunftsseite an. Was die Neuseeländer aber generell beim Reisen ich immer merke, ist die unfassbare Gastfreundschaft. Und das ist in Neuseeland nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Also die wirklich netten und authentischen Leute, die da B&Bs oder generell Unterkünfte haben und leiten, die sind derart herzlich und offen und auch interessiert an dir. Und das ist nicht geschauspielt, das sind die so, ich will dein Geld, erzähl mir was.
Nicht oberflächlich.
Genau. Und ich habe auf der Dienstreise, ich weiß nicht, wie viele Leute getroffen, die Unterkünfte haben, die haben auch gesagt, wir haben so viele Gäste, die immer wieder kommen, die mittlerweile Freunde sind, die wir dann auch in Belgien, Deutschland, wo auch immer besuchen, weil es einfach für die das Natürlichste der Welt ist, mit den Leuten in Austausch zu kommen. Und das on top ist halt neben der wirklich super Unterkunft, die die dann in der Regel auch haben, nochmal ein Goodie, dass du einfach mit den Leuten vor Ort in Kontakt kommst. Und nichts auf der Welt oder nichts macht Reisen authentischer, als mit den Leuten in deren Heimat, über deren Heimat zu sprechen. Mhm. Und im Idealfall noch hier einen Geheimtipp zu kriegen. Ich war in Stunde nördlich von Wellington, in einem kleinen Ort, ich habe den Namen vergessen, weil
Wellington ist auf der Nordinsel.
Wellington ist ganz im Süden der Nordinsel, für eine Stunde nördlich davon, also immer noch relativ südlich auf der Nordinsel. Die hatten ein, ich glaube, Zwei-Zimmer-Ding an ihr eigenes Haus angebaut mit einer Verbindungstür. Die haben gesagt, ne, Frühstück ist in unserem Wohnzimmer. Die haben mir alles erklärt, das war super nett. Und weil ich nur alleine der einzige Gast war, haben die mich abends, weil die selbst drauf Bock hatten, mitgenommen zum Essen und im Nachgang in so eine, ja, so ein Sanctuary, also so eine Art Auffangstation, Aufpäppelstation für einheimische Vögel, wo du dann einfach so eine kostenlose, ne, Infotour bekommen hast über die ganzen Kiwi, also Kiwi ist der Nationalvogel Neuseelands, endemische Vogelart, flugunfähig, weil die eigentlich keine Feinde haben. Deswegen ist diese endemische Vogelwelt auf Neuseeland sehr, sehr besonders und auch für gerade für diese Ornithologen. Vogelleute, super relevant, weil es dort sehr, sehr viele einzigartige Vögel angeht. Special Interest. Und dann bist du da einfach in so einem Sanctuary mit quasi fremden Leuten, die dir aber schon den ganzen Abend erzählt, aber wirklich du viel erzählt hast. Und die kriegst dann eine Führung und siehst dann halt in so einem relativ großen, ja, ich will nicht sagen Gehege, aber so eine Art Freiluft mit Decke Aufenthaltsort Kiwi, die du so halt nie siehst. Und es ist, du lernst, also wie gesagt, du lernst die Leute da kennen, die haben Interesse an dir, das ist schon fantastisch.
Auch total offen, ne? Also dir wirklich alles so ein bisschen näher zu bringen und nicht zu viele Touristen
von
manchen Orten, dass da dann einfach die Einheimischen nicht begeistert sind, was ja vielleicht auch verständlich ist.
Völlig.
Aber da merkt man dann doch eben, weil das Land ja vielleicht auch so weit ist und sich nicht alles mal so bald, so, dass die da sehr offen sind, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich eine ganz besondere Erfahrung, die ich auch wirklich in der Frequenz, in der Quantität so nur in Neuseeland hatte. Vielleicht noch Australien, aber auf einer anderen Art und Ebene. Aber in Neuseeland ist das schon auf jeden Fall eines der Dinge, wo ich immer sage, geht mit den Leuten in Kontakt, die wollen das, die haben Interesse an euch und ihr lernt da Dinge und ihr kommt da im Idealfall zu Chancen, die ihr so nicht haben werdet.
Ja.
Und das ist wirklich schon wirklich klasse.
Aber man kann natürlich auch, denke ich, das Gegenteil da, ne? Also wenn ich überlege, dass ich durch Neuseeland fahre mit meinem Auto oder Van und einfach mal echt runterkommen will, Ruhe will, so ein bisschen resetten, was jetzt ja viele natürlich auch machen, so ein bisschen die digitale Welt mal ausblenden. Ich glaube, da ist Neuseeland bestimmt auch das beste Ziel für.
Gleichermaßen.
Und das heißt, irgendwo im Nirgendwo triffst du wahrscheinlich auch niemanden, oder?
Hundertprozentig. Also Neuseeland ist von der Fläche her, ich glaube, so groß wie Großbritannien. Da leben aber auch nur 5 Millionen Menschen. 4 davon alleine auf der Nordinsel, 1 Million Menschen in Auckland. Das heißt, es ist nicht weit verteilt, die Population. Ja. Und Christchurch auf der Südinsel ist die größte Stadt. Da leben, ich glaube, 750.000 Menschen. Das ist schon dann wirklich sehr viel Land, was du hast. Und um auf diese Camping-Geschichte zu sprechen zu kommen, du hast 3 Varianten in Neuseeland zu campen. Es kostenlose Campingplätze, du hast kostengünstige und so richtige fest angesetzte mit Infrastrukturrezeption Campingplätze, wo auch dann entsprechend Steckdose ist für deinen Campervan oder was auch immer. Vorweg, Wild Camping, also dich irgendwo hinstellen und da schlafen, ist in Neuseeland verboten. Das wird zum Glück auch entsprechend kontrolliert, weil die Natur sehr empfindlich ist. Wie gesagt, ist ein Inselstaat, der seit, ich weiß nicht wie tausende von Jahren, losgelöst von allem ist. Also alles, was auf der Insel ist, ist nahezu endemisch, außer was von den Europäern mitgebracht wurde. Von daher liegt den Kiwis, so werden die Neuseeländer genannt, auch sehr viel am Naturschutz, am Umweltschutz. Und jeder, der da reist, sollte sich auch daran halten, weil es einfach ein Naturschatz ist, den man da vorfindet, den gibt es so nirgendwo anders. Und wenn man da relativ respektlos oder rücksichtslos sich einfach irgendwo hinstellt mit einem Kraftfahrzeug und die Natur da unnötigerweise verschmutzt, das kommt nicht gut an, das sollte auch in keinem Interesse liegen. Aber genug davon. Diese kostenlosen Campingplätze, es gibt eine App, die ich sehr viel genutzt habe, die heißt Campermate. Die ist Weltklasse für das, was man da machen will. Du hast überall eingezeichnet, welche Campingplätze es gibt, kostenlos, kostengünstig und so weiter und fort. Was die an Facilities haben, also welche Einrichtungen die haben, wo die sind, du kannst sie bewerten, du hast ein bisschen Fotos. Und das Fantastische an diesen gerade kostenlosen Campingplätzen, die ich halt möglichst hochfrequentiert genutzt habe, ist, die sind teils mitten im Nix, wo du dann eben komplett alleine bist. Das kann hier und da mal selig für manche Leute gruselig wirken, aber in Neuseeland muss man sich in der Hinsicht keine Sorgen machen. Die können aber natürlich auch einfach mal, ich sag mal so 3-4 Parkplätze entlang einer Straße sein. So, das ist die Range, in der man sich bewegt. Aber vor allem auf der Südinsel hatten wir extremes Glück. Wir haben direkt am Strand geschlafen, direkt an einem See, der mitten in Gebirgsketten lag und von wo aus du wirklich 10 Minuten fahren musst, um am nächsten Highlight zu sein. Das ist schon besonders. In manchen Regionen hast du halt nur kostenpflichtige Parkplätze oder Overnight-Stay-Plätze, was auch völlig in Ordnung ist, weil es die Region nicht anders hergibt, gerade so in urbanen Gebieten. Aber du kannst auf jeden Fall mit einem sehr, sehr kleinen Budget durch Neuseeland reisen, wenn du auf Camping stehst.
Ja.
Und gerade deswegen, also nicht des Budgets wegen, sondern weil du diese Camping-Erfahrung halt unfassbar gut da machen kannst, haben wir uns dafür entschieden und es hat halt die Reisenummer aufgewertet, weil du natürlich komplett für dich alleine bist. Dieses Gefühl so, du stehst morgens auf und kein Mensch auf der Welt interessiert, was du heute machst, weil du nur für dich bist.
Freiheit. Peak-Level.
Peak, genau. Mit Unterkünften hast du natürlich auch, aber du musst um 10 Uhr auschecken, du musst das und das machen, du musst da abends einchecken und so weiter. Du hast mehr Obligations, also mehr Anforderungen an dich, an die Reise, was organisatorisch das betrifft. Auf der anderen Seite, wenn wir bei den vorgebuchten Unterkünften bleiben, du musst dich halt nicht um irgendwas kümmern. Du weißt, okay, morgen bin ich da, übermorgen bin ich da und so weiter und so fort. Das nimmt dir ein Stück weit Stress auf der Reise weg, weil du dich darum nicht kümmern musst. So musst du natürlich gucken, okay, der Campingplatz hat nur, ich sag mal, 10 Plätze. Ist in der Peak-Season natürlich immer ein gewisses Risiko, dass wenn du da erst um 21 Uhr auftauchst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn viele unterwegs sind, die Plätze weg sind.
Ja.
Weil wenn voll ist voll, dann musst du woanders suchen. Und wenn es nur der einzige Platz in der Region ist, dann wird eng. Ja. Und das ist natürlich dann das Für und Wider der jeweiligen Reise. Ne?
Ja, und ich glaube, wenn man ja auch die Unterkünfte hat und Hotels nimmt, dann ist es ja auch ein bisschen leichter, wieder an die Einheimischen ranzukommen, ne? Und die Leute kennenzulernen, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Da ist dann einfach eine größere Verbindung und vielleicht eine kleinere Bürde.
Hundertprozentig. Und ich denke, das sollte man sich im Vorfeld klar sein, was für einen das ist, was man an dieser Reise, welche Erwartungshaltung man hat.
Ja.
Dementsprechend sollte man dann auch die Art und Weise, wie man reist, machen. Klar, eine Kombi ist immer möglich, ohne Frage. Ja. Aber wenn man alles durchgeplant haben will und sich auf das Land voll einlassen möchte, ist sicherlich die Unterkunftsvariante die sichere. Wenn man sagt, ich will unbedingt in der Natur sein, die natürlich in Neuseeland das absolute Prunkstück ist, ist sicherlich Camping, sei es Zelt oder sei es Campervan, die Variante, die ich empfehlen würde.
Okay, also für jeden was dabei.
Für jeden was dabei.
Sehr schön. Du hast gerade schon ein Highlight erzählt, dass du diese Kiwi, wie nennt sich das, Kiwi Sanctuary besuchen dürftest. Was ist noch vor Ort so ein Highlight gewesen, womit du nicht gerechnet hast, dass das passiert? Oder was war wirklich so ein Moment, den du irgendwie auch immer wieder gerne erzählst, weil du sagst, boah.
Also zuerst, ohne dass ich mich jetzt ins Schaufenster stellen will, weil ich natürlich auch mit Neuseeland beruflich viel zu tun hatte, gab es jetzt wenig, was mich noch überrascht hat, womit ich nicht gerechnet habe, weil mir schon sehr viel
abgehoben
bekannt war. So ist es halt. Spaß beiseite. Also ich habe mich natürlich viel mit Neuseeland beruflich beschäftigt, was mich auch so interessiert. Deswegen, es gab wenig, wo ich gesagt habe, oh, das habe ich nicht kommen sehen. Klar,
ja.
Wenn du Mount Taranaki, Nordwesten der Nordinsel, in der Nacht hochwanderst und einen perfekten Sonnenaufgang über einen perfekten Vulkan hast, das haut dich um. Ob du es weißt oder ob dir klar ist, was ich erwarte oder nicht, aber das haut dich natürlich um. Du rechnest aber auch damit. Und du hoffst natürlich darauf, dass du das Wetter hast. Wir hatten jetzt in den 80 Tagen natürlich auch das große Glück der sogenannten Flexibilität, dass wir uns auf Wetter einstellen konnten. Wir waren zum Beispiel dreimal am Milford Sound, weil es wettertechnisch sich ergeben hat. So, ja. Die Flexibilität hast du natürlich in 3 Wochen nicht, was auch logisch ist.
Ja.
Aber was definitiv eines der großen Highlights war, und das liegt einerseits an meiner Nerdigkeit in der Hinsicht, und ist auch das Gift da, was ich oben mitgebracht habe. Natürlich, wenn man an Neuseeland denkt und ein bisschen filmaffin ist, hat man sofort den Bezug zu Herr der Ringe. Weil natürlich auch Peter Jackson ist Neuseeländer. Es wurde extrem viel in Neuseeland gedreht. Hobbiton ganz vorne weg zu nennen. Und auch wenn es nicht natürlich ein Stück weit Special Interest ist, und du hast es im Vorgespräch gesagt, irgendwo auserzählt ist, es ist halt
Ich mach mir Feinde.
Na, ist ja okay. Keiner ist perfekt. Aber Neuseeland ist halt unabdingbar mit den Filmen verbunden, weil, und das ist statistisch und wissenschaftlich erwiesen, als die Filme gedreht wurden und als sie rauskamen, hat der Tourismus in Neuseeland überhaupt erst angefangen. Weil dann Neuseeland erst in den Leuten im Kopf war, auf der Karte war. Weil
natürlich weißt du, wann das war, grob?
Entschuldigung?
Wann das war? Wann
sind der die erste alle? Film kam 2001 in die Kinos.
2001, ja. Krass, ja, okay.
Und er ist da, als die Leute dann die, weil es wurde alles vor Ort gedreht, kein CGI, kein Greenscreen, also sehr, sehr wenig, haben die Leute gesehen, Alter, wie krass ist das? Da muss ich hin. Ja. Und dadurch fing es an. Deswegen, und das ist das Coole an dieser Film-Land-Kopplung, dass ich habe auch sehr viele Leute getroffen, die haben gesagt, ich habe da beim Film mitgeholfen, mein Sohn hat da den Zwerg, Ork, was auch immer gespielt. Mhm. Das macht es halt noch mal wertiger. Ne? Und wenn du dann eben zum Hobbiton-Filmset gehst, was halt eigentlich auf einer Schafsfarm ist. Also sie haben das einfach damals, als sie die Herr-der-Ringe-Filme gedreht haben, das gemietet, temporär, 3 Jahre stehen lassen, abgebaut und sind dann 2008 oder 2009 für die Hobbit-Trilogie zurückgekommen. Hat der Farmer, clever wie er ist, gesagt, ja, er macht das hier gerne, baut es aber für immer auf, also dass es beständig ist, und dann mache ich da Filmset-Touren. Clever gemacht.
Ja.
Ist ein extrem reicher Mann geworden dadurch. Wie man sich vorstellen kann, weil natürlich ich auch da großes Glück gehabt, war jetzt 4-mal auf dem Filmset. Es ist immer wieder aufs Neue faszinierend, weil
allein, dass es dich 4-mal wieder dahin zieht, ne?
Ja.
Also, ja.
Weil die natürlich auch, die sind ja auch nicht, die haben ja auch nicht an der Wand geschlafen, die wissen ja auch, okay, 20 Jahre lang oder mittlerweile halt 15 Jahre lang nichts ändern, wird irgendwann dazu führen, dass es halt schlechter wird.
Ja.
Die haben jetzt vor, als ich mit der großen Reise da war, war es gerade under Construction. Als ich letztes Jahr da war, waren sie fertig. Die haben 2 Hobbit-Höhlen, die von Samwise Gamgee, für die, die es wissen, von innen komplett ausgebaut. Mhm. Das heißt, du hast 2 vollständig ausgebaute Hobbit-Höhlen. Extrem buch- und filmnah. Und allein das ist schon. Also ja. Du gehst da durch und denkst dir nur so, was passiert hier? Und ich habe den Guide gefragt, der das ein halbes Jahr gemacht hat, ob ihn das noch so überwältigt und überrascht. Und er sagt, ja, weil du hast da, ich weiß nicht, produzentennahe Leute angestellt, die wirklich in welchem Turnus auch immer das Ding umstellen. Mhm. Die stellen Sachen um, die stellen Sachen neu rein und so weiter. Das heißt, jedes Mal, wenn du hinkommen würdest, was für Europäer jetzt nicht oft ist,
ja,
ist es ein einmaliges Erlebnis, weil es neu ist.
Trotzdem
das musst du dir mal vorstellen. Also das ist schon Das ist schon besonders.
Spannend übrigens zu sehen, wie deine Augen strahlen, wenn du davon redest.
Es ist halt was Besonderes, das muss man sagen.
Auch ich würde es sehen wollen. Also.
Ja, also auch das, ne, wenn man auch mit den Filmen nichts zu tun hat, diese Detailverliebtheit, die Geschichten, die dahinter stecken, allein das ist schon den Besuch wert, weil es auch wirklich nicht viel Geld kostet, nicht viel Zeit kostet. Ich würde es jedem empfehlen. Wenn man da vorbei ist, wenn man jetzt nicht die Filme hasst, was ich mir nicht vorstellen kann, klar, dann spaß dir, aber.
Ja. Also ich glaube, keiner von den ganzen Filmen ist an. Da kann man ja gar nicht dran vorbeigekommen sein.
17 Oscars sprechen für sich, glaube ich.
Ich habe nur 2 davon gesehen.
Er sieht auch lang, muss man sagen. Ja, aber ansonsten, also natürlich Natur. Wir kommen ja vom Niederrhein, dementsprechend sind wir Flachländer. Im Umkehrschluss gefallen mir Berge, Seen und tiefgrüne Wälder extrem gut. Da wirst du natürlich auf der Südinsel omnipräsent abgeholt. Gerade dieses Fjordland, der Südinsel ist da prädestiniert für.
Da sind doch auch Gletscher auf der Südinsel, ne?
Genau, du hast die sogenannten Southern Alps. Das ist ein Gebirgszug, der sich über die komplette Südinsel hinwegzieht und mit Mount Cook den höchsten Berg hat. Und drumherum hast du Gletscher ohne Ende. Und da ist auch wieder das Besondere in Neuseeland. Das ist das einzige Land, wo du auf einem Gletscher stehen kannst und das Meer sehen kannst. Weil es halt alles. Also Neuseeland ist, du bist an keinem Punkt der Insel weiter als, ich glaube, 170 Kilometer vom Meer entfernt. Als ich letztes Jahr mit Erlebe da war, hatten wir einen relativ klaren Tag am Mount Cook, stand auf einer gewissen Höhe und gucken so in die Ferne. Ich frage meine Kollegen so, ist das der Ozean? Die so, müsste. Und das ist schon krass, du stehst am höchsten Berg des Landes, guckst Richtung Osten und siehst einfach das Meer.
Ja.
Das ist schon irre.
Ja. Das, will man gesehen haben.
Genau, und du das.
Aber zum Gegensatz, also da Gletscher und Eis und dann auf der Nordinsel gibt's doch was, diese heißen, wie heißen die denn?
Vulkane, Geysire.
Nee, nicht die Vulkane, die meinte ich nicht.
Heißen Quellen.
Ja, diese Quellen, ja, genau.
Ja, also das ist auch das Besondere in Neuseeland. Die Landfläche liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Das heißt, drumherum und auch in Neuseeland hast du extrem viel vulkanische Aktivitäten. Vor allem auf der Nordinsel, also das Zentrum rund um den Tongariro Nationalpark, sind teils inaktive, teils aktive Vulkane. Der größte See des Landes, Lake Taupo, Entschuldigung, ist ein erloschener Vulkan. Dementsprechend hast du auch am Rand des Sees hier und da heiße Quellen, wo du mit der Hand bis zum Handknöchel ins Wasser gehst und dann wird es heiß, weil die Erdoberfläche so nah beziehungsweise Magmakammern so nah unter der Erdoberfläche sind. Und wie schon gerade gesagt, ne, Vulkane, du hast entsprechend Geysire, du hast in Rotorua ein sogenanntes Thermal Wonderland, wo du halt giftgrüne Seen, Schlamm oder kochende Schlammtümpel hast, alkalische Seensäure, Säureseen so. Die Vielfalt, und das spricht auch für das Land, ist halt immens. Also in Island ist halt viel Vulkanismus. Hier und da ein paar Seen und Wasserfälle. In Neuseeland ist das ein Gebiet. Du fährst 2 Stunden weiter oder in den Norden. Du hast wunderschöne Strände, wunderschöne Buchten. Fast schon karibisches Gefühl. Fährst nochmal 2 Stunden weiter. Du bist in Bergen. Ja. Und das ist das, was Neuseeland so ausmacht. Das, was du hast, also die vulkanischen Gebiete sind sicherlich nicht so imposant oder groß wie Yellowstone oder Island. Aber du hast halt alles an einem Ort. Und das hat was ich in Neuseeland so besonders finde. Also wie gesagt, Mount Cook ist im Zentrum der Südinsel. Du fährst 2 Stunden in den Süden bis im Fjordland. Hast Fjorde ohne Ende. Fährst 2 Stunden in den Norden. Goldgelbe Strände. Karibik-Feeling. Das kriegst du, soweit ich das weiß, irgendwo anders auf der Welt.
Wie wir merken, es gibt so viel, worüber man reden kann. Ich glaube, wir könnten hier noch ein paar Stunden sitzen.
Okay.
Aber ich habe noch ein paar Fragen.
Hau raus.
Hast du einen Track, an den du denkst, ein Lied, ein Song, der dir immer wieder so ein bisschen Neuseeland-Gefühl gibt? Ich weiß, dass ich das für viele Länder habe.
Ja, hundertprozentig. Also ich bin relativ musikaffin, habe natürlich dann auch auf der Reise hier und da ein paar Playlists gemacht, die einfach für den Roadtrip mäßig Vibe geben. Aber 2 auf jeden Fall. Einer ist von einer neuseeländischen Band, die heißen 660. Also 6 ausgeschrieben und 60 als Zahl.
Durfte ich schon kennenlernen durch Janik.
Und die haben einen Tune, der heißt Special. Das ist mit so ein bisschen, also im Chorus ist die Hook pfeifen. Können wir gerne in den Shownotes verlinken oder wie auch immer. Der erinnert mich immer sofort daran, weil ich es da entdeckt habe und da auch ein bisschen dann lieben gelernt habe. Und es geht jetzt auch in die Richtung, weil es einfach dazu passt. Breaking of the Fellowship of the Ring. Hm. Musik aus dem Film, Ende des ersten Teils. Das passt einfach zu den Sinnern. Weil die ganzen verschiedenen Themes innerhalb des Liedstücks auch an die jeweiligen Gebiete in Mittelerde angepasst sind. Da kriege ich jetzt mal Gänsehaut. Klingt sehr klischeehaft, aber es ist einfach so.
Kann ich nachvollziehen, ja. Sehr schön. Ganz schnell, Lieblingsort, Punkt. Einfach nur.
Boah. Ich habe in Christchurch gelebt und habe deswegen eine Verbindung dazu. Und das ist eine Stadt mit einer spannenden Geschichte, weil die 2011 vom Erdbeben platt gemacht wurde und die deshalb sich komplett neu erfunden hat. Mhm. Earthquake safe und so weiter und so fort. Also die haben extrem neu, also es ist spannend, so eine Stadt, die in dem Fall 20 Jahre alt ist, zu sehen, was da alles gemacht wurde. Von der Schönheit her ist aber Queenstown / Wanaka unmatched. Also da bin ich immer extrem gerne.
Also alles Südinsel?
Ja.
Also ist die Südinsel auch deine bevorzugte Insel?
Ja.
Okay. Gut zu wissen. Lieblingsaussichtspunkt?
Der Punkt am Ende des Trails auf den Mount Taranaki, wo du an so einem kleinen Tümpel stehst, der Berg sich in dem Tümpel spiegelt, oder der Vulkan sich in dem Tümpel spiegelt, und du einfach perfekt diesen wunderschönen Kegelvulkan vor dir hast.
Hört sich gut an.
Und drehst dich um und hinter dir ist das Meer. Also.
Nach Neuseeland fliegen und noch ein Stopover-Plan?
Singapur. Liegt ziemlich genau in der Mitte. Du fliegst 12 Stunden von Deutschland hin und ungefähr 10 bis 12, je nach Flugroute, dann noch nach Neuseeland. Ist sehr interessanter Stadtstaat. Natürlich klimatisch herausfordernd, weil tropisch.
Ja.
Aber für, ich sag mal, ein, zwei Tage Layover ideal.
Australien oder Neuseeland?
Zum Reisen Neuseeland, zum Leben Australien. Ganz diplomatisch.
Ganz, ganz schwierige Frage aber auch. Hier liegt noch was auf dem Tisch.
Ja.
Lieblingssnack?
Snack ist definitiv ein Pie. Also das ist aus der britischen Commonwealth-Zeit.
Der Welt mitgebracht.
Aber die haben das mittlerweile so für Neuseeländisch, sage ich mal, die sind schon fantastisch da unten. Mm. Aber was wir uns vorgenommen haben im Zuge des Podcasts, um in meine eigene Moderatorenrolle zu schlüpfen, ist, wir bitten Gäste natürlich, was möglichst Landestypisches mitzubringen. Das ist hier und da mal möglich, hier und da mal nicht. Und was für Neuseeland oder für Neuseeland steht wie kaum was anderes in Neuseeland, ist Schokolade. Vor allem die Firma Whittakers. Jeder, der Neuseeland bereist hat, wird nicht drumherum gekommen sein. Gibt es in, ich weiß nicht, 15 Varianten.
Mm.
Und ihr seht, die Packung ist offen. Ich konnte offensichtlich nicht widerstehen, weil es ist einfach unfassbar gut.
Ist aber auch so. Sobald ein Kollege in Neuseeland war, kommt Whittakers Schokolade mit. Und deswegen durften wir das hier alle auch schon mal probieren.
In dem Fall ist es, was ist es? Creamy Caramel?
Creamy Caramel, ja. Das am leckersten ist doch diese...
Okie Pokie.
Ja.
Das sind sozusagen Honeycrumb, also so eine Art Zuckerkugeln mit ein bisschen Honigglasur in der Schokolade. Klingt jetzt süßer, als es ist. Schmeckt unfassbar gut.
Hm.
Und dann haben die Neuseeländer noch eine eigene Art Limonade.
Ah, okay.
Mit, die heißt L&P, Lemon and irgendwas. Ist kommt mit einer endemischen Frucht. Und aus dieser Limonade haben die eine Schokolade kombiniert.
Die
schmeckt auch hervorragend.
Okay, dann würde ich sagen, zum Abschluss. Probieren wir.
Gönnen wir uns. Klingt gut.
Und danke.
Ich danke.
Dass du in die Doppelrolle geschlüpft bist und ganz viel erzählt hast.
Macht immer Spaß, im Land zu erzählen.
Wir kommen bestimmt nochmal zurück auf Neuseeland, weil das ist noch nicht auserzählt.
Das ist bei heute noch nicht auserzählt. Um das Ding abzuschließen, um auf die Reise vorne zurückzukommen. Camping im Zelt können wir nicht. Wir können alles andere. Von daher, falls Interesse besteht, ruft an, schreibt uns eine E-Mail. Wir helfen euch da weiter, den Traum zu verwirklichen. Und sowohl meine Kolleginnen als auch ich haben das Land zur Genüge bereist und wissen, welche Reise man am besten macht.
Ja.
In dem Sinne.
Auch da, ich habe es schon einmal erwähnt, dass unsere Bausteine halt einfach optimal dafür sind, dass man sagen kann, hier und da, Hotel, bucht mir den Flug, bucht mir die Fähre, bucht mir ein paar Hotels, vielleicht mache ich noch eine Woche Camping, häng's dran, aber da sind wir auf jeden Fall parat.
Genau. Und wenn die Folge gut ankommt, als Cliffhanger, wir sind ja clever.
Ja.
Weil es voll gut ankommt und man mehr über Neuseeland hören will, möchte, geht es in der nächsten Folge definitiv sehr, sehr viel ums Wandern, welche Herausforderungen oder welche Anforderungen es gibt, welche Tracks es gibt und sogenannte Great Walks gibt es auch, also mehrtägige Wanderungen.
Und Tierwelt, da will ich auch nochmal eintauchen.
Tierwelt auch.
Ich hörte von Glühwürmchenhöhlen.
Sehr guter Cliffhanger. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Falls ihr noch viel mehr von Yannick und mir und von unseren Erlebern und Reisespezialisten und Kollegen von jeglichen Ländern auf der Welt hören wollt, dann
genau, lasst ein Like da, gerne kommentieren, falls ihr Fragen habt, falls ihr Interesse habt, falls ihr auch wissen wollt oder falls ihr Vorschläge habt, für welche Länder wir noch Folgen aufnehmen sollen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dass ihr auch keine Folge verpasst, um noch mehr, im Idealfall, spannende, tolle Reisegeschichten von uns zu erfahren. Und ja, seid gespannt, was noch kommt.
Und falls ihr auch noch mehr von Erlebe hören wollt.
So ist es.
Und Erlebe kennenlernen wollt.
Das wäre ein schöner Name-Effekt.
Auch dann.
Gut, wir hören, sehen uns. In dem Sinne, machen wir weiter.
Bye, bye.